das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Vor 5 Tagen startete die Türkei ihre selbsternannte Operation Friedensquelle. Heißt, türkische Truppen begannen eine Offensive im Norden Syriens. Frieden bringt diese Operation, anders als der Name es nahe liegt, überhaupt nicht. Tote Zivilisten auf syrischer und türkischer Seite, gegenseitiger Beschuss, Flüchtlingsströme. Die Lage brisant. Dabei ist die Türkei, die jetzt am Rande eines Krieges mit Syrien steht, ein NATO-Mitglied. Weswegen nicht nur in Brüssel einige Politiker alarmiert sind. Markus Preis berichtet.
Die Lage in Syrien ist kompliziert genug, doch jetzt könnte sie noch heikler werden. Bilder aus Nordsyrien. Die Kurden haben sich mit Truppen von Machthaber Assad verbündet. Damit befindet sich das NATO-Land Türkei jetzt de facto im Krieg mit der von Russland unterstützten syrischen Armee. Manche Europäer fürchten nun, in den Krieg hineingezogen zu werden.
Sie wissen, dass es einen Artikel 5 gibt in dem NATO-Pakt, und der besagt, wenn ein Land angegriffen wird, müssen alle anderen Länder helfen, das Land zu verteidigen. Stellen Sie sich vor, die Türkei wird von Syrien oder Alliierten von Syrien angegriffen.
Die EU-Außenminister wollen sich das heute lieber nicht vorstellen. Stattdessen appellieren sie an Erdogan.
Wir wollen, dass der türkische Militäreinsatz in Nordostsyrien beendet wird, und zwar umgehend. Die Auswirkungen sind schon jetzt spürbar. Über 100.000 Flüchtlinge, eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an.
Es verstößt gegen internationales Recht, ein Nachbarland anzugreifen. Die Türkei sollte sich daran halten. Doch trotz klarer Worte, die EU beschloss heute nur, ab sofort möglichst keine Waffen mehr in die Türkei zu verkaufen. Ein wasserdichtes Embargo aber gibt es nicht. Wir müssen auch die wichtige Rolle verstehen, die die Türkei für uns in der Vergangenheit gespielt hat. Sie ist ein wichtiger Teil der NATO und war es nicht zuletzt im Kampf gegen den IS. Doch nach dem Einmarsch in Syrien wird die Türkei derzeit ganz anders gesehen, als ein Land nämlich, das die Sicherheit Europas gefährdet.
Und damit weiter zu Oliver Meyer-Rüth für uns in Suruç. Wie kommt denn die türkische Offensive voran?
Also gestern haben türkische Truppen gemeinsam mit der sogenannten Nationalen Syrischen Armee, das sind die Verbündeten der türkischen Truppen, die Stadt Tal Abyad, gleich bei der türkischen Grenzstadt Akçakale, also Tal Abyad ist auf der syrischen Seite, eingenommen. Man hat auch gesagt, man hätte inzwischen schon Ras Al Ain eingenommen, aber tatsächlich gab es da heute noch Gefechte. Was wir jetzt auch hören, ist, dass es inzwischen Gefechte gibt bei Manbij zwischen der Kurdenmiliz YPG und den syrischen Verbündeten von Erdogan. Und da sollen offenbar auch syrische Streitkräfte, also Streitkräfte des Despoten Assad, mit involviert sein. Hinter mir, 2 Kilometer hinter mir, liegt die syrische Grenzstadt Kobane. Da ist es im Moment noch ruhig, aber Erdogan will auch diese Stadt einnehmen.
Schauen wir mal auf die andere Seite, also auf die türkische Seite der Grenze. Wie ist denn die Situation dort?
Also die Menschen in der Stadt Akçakale und nicht nur da haben mehrere Tage erlebt, wo man schon davon sprechen kann, dass die grausam waren. Es sind ja viele Granaten dort eingeschlagen, die abgefeuert wurden aus dem Gebiet, das von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird. Und Akçakale war dann auch relativ schnell leer. Da war am Anfang so eine nationalistische Euphorie in der Stadt. Alle sind rumgelaufen mit Türkei-Flaggen und man hat die Soldaten bejubelt. Aber als diese Granaten dann eingeschlagen sind, und wir haben das selber auch erlebt, wir waren während dieser Zeit in der Stadt, da sind natürlich die Menschen alle davongerannt, sind in die Autos gestiegen und haben das Weite gesucht. Jetzt inzwischen kommen sie wieder zurück nach Akçakale.
Bleiben wir kurz bei diesem Aspekt. Wie groß ist denn die Unterstützung für die Offensive insgesamt in der Türkei?
Die ist relativ groß, muss man sagen. Es war ja so, dass es da letzte Woche auch im Parlament eine Abstimmung gegeben hat. Und das war so, dass dann die sozialdemokratische Oppositionspartei, die größte Oppositionspartei im Land, die CHP, auch für diesen Einsatz, für diese Mission hier in Syrien gestimmt hat. Und es ist auch einfach so, dass viele, viele in der Bevölkerung sagen, das ist richtig, dass man diese Kurdenmiliz von der Grenze vertreiben will.
Oliver Meyer-Rüth, vielen Dank für diese Informationen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. An dieser Stelle jetzt aber weiter zu unserer Korrespondentin Verena Bünden in Washington. US-Präsident Trump hat Sanktionen angekündigt. Wie sehen die denn konkret jetzt aus?
So eben noch hatte Präsident Trump Sanktionen angekündigt. Inzwischen wissen wir sogar, dass diese jetzt auch unmittelbar in Kraft gesetzt werden. Und zwar sind gerade Vizepräsident Pence und Finanzminister Mnuchin vor die Presse getreten und haben gesagt, ja, wir sind soweit, es wird Sanktionen geben. Genauere Details sollen folgen. Man weiß zum jetzigen Zeitpunkt aber, dass beispielsweise der türkische Minister für Inneres, der für Verteidigung und der für Energie betroffen sein werden. Trump hatte im Vorfeld schon angedroht, dass er auch die Einfuhrzölle auf türkischen Stahl verdoppeln wollte und dass auch Handelsgespräche, die zu einem Handelsabkommen, einem sehr lukrativen, führen sollen, auf Eis gelegt werden. Es hat eben wohl einen Anruf gegeben zwischen Präsident Trump und Erdogan, in dem Trump nochmal ganz klar appelliert haben will an Erdogan, dass der jetzt auf einen Waffenstillstand zuarbeitet und dass es dazu jetzt unmittelbar Verhandlungen gibt. Geben müsse. Und es soll auch eine US-Delegation angeführt von Vizepräsident Pence an diesen Verhandlungen beteiligt werden.
Aber wie passt denn das eigentlich zusammen? Weil US-Präsident Trump hat ja ursprünglich mit dem Abzug von US-Truppen in dem Gebiet diese Situation erst möglich gemacht.
Das stimmt. Es wird weitgehend so gesehen, dass er quasi den Weg erst frei gemacht hat. Allerdings ist Trump sehr schnell bewusst geworden, wie intensiv die Kritik hier in den USA war. Und auf diese Kritik reagiert er jetzt mit den Sanktionen. Er wurde nicht nur aus der eigenen Partei kritisiert, sondern auch von Seiten der Militärs, die das nicht offen tun durften. Es ist aber immer durchgestochen worden, dass die Militärs vor Ort in der Region entsetzt seien. Ein Vier-Sterne-General AD hat gesagt, Trump habe Blut an seinen Händen, also auch da klare Worte, und selbst die wichtige Wählerschaft der evangelikalen Christen zeigte sich kritisch und besorgt über die Situation der Christen da vor Ort. Auf all das reagiert Trump, indem er sich jetzt an die Spitze dieser Sanktionsbewegung setzt. Das wäre sonst auch sicherlich ohne ihn weitergegangen, denn im Kongress hat sich parteiübergreifend eine Gruppe gefunden, die da schon intensiv an Sanktionsplänen auch gearbeitet hat.
Verena Bünden, ganz herzlichen Dank für diese Informationen nach Washington. Mehr Sicherheit für Synagogen, mehr Prävention und eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Ein paar der Forderungen der CDU-Spitze, damit sich Taten wie der Anschlag in Halle nicht wiederholen. Seit Tagen nun schon streitet die Politik darüber, wie der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus geführt werden soll. Die CDU sieht in ihrem heute verabschiedeten Papier Eckpunkte einer Handlungsoffensive. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob und wie viele zusätzliche Kompetenzen der Verfassungsschutz bekommen soll. Michael Stempfler.
Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat sich offenbar im Internet radikalisiert. Darauf deutet seine Online-Veröffentlichung hin. Für den Verfassungsschutzchef sind Extremisten im Netz eine große Herausforderung. Heute Befragung der Nachrichtendienste und des Generalbundesanwalts durch Abgeordnete im parlamentarischen Kontrollgremium. Die Union fordert unter anderem, der Verfassungsschutz solle mehr Befugnisse bekommen, soll heißen, mehr mitlesen dürfen bei verschlüsselter Kommunikation von Verdächtigen.
Wir können mit unserer Überwachung, mit dem, was unsere Behörden dürfen, diesen Tätern nicht zu Leibe rücken. Ich glaube, das müssen wir dringend ändern.
Energische Unterstützung bekommt die Union im Bundestag von den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt.
Und wer in diesem Land ernsthaft fordert, dass die Sicherheitsarchitektur funktioniert und nicht immer hinterher gute Ratschläge hat, wenn was schiefgegangen ist, von dem erwarte ich jetzt, dass er sich auch da bewegt.
Eine Aufforderung an die SPD. Die Sozialdemokraten hatten zuletzt Bauchschmerzen mit mehr Befugnissen für den Verfassungsschutz. Die Sorge? Zu viel Überwachung auch von unbescholtenen Bürgern.
Ich bin mir sicher, dass diese Koalition in ihrem Handeln eine deutliche Sprache sprechen wird. Dabei muss es uns aber trotzdem gelingen, den Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit zu machen.
Keine voreiligen Schlüsse ziehen will die FDP. Mehr Überwachung bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit.
Wir können davon ausgehen, dass wenn Sie solche Beobachtungsmöglichkeiten eröffnen für bestimmte Räume des Internets, dann diejenigen Täter, die jedenfalls planvoll vorgehen, sich andere Räume suchen.
Große Herausforderungen im Internet, erste Reaktionen aus der Union. Die politische Aufarbeitung des Anschlags von Halle hat erst begonnen.
Konservativ und katholisch. So sind weite Teile der polnischen Gesellschaft bis heute geprägt. Und das spiegelt sich auch im Ergebnis der Parlamentswahl von gestern wider. 43,6% haben ihre Stimme der nationalkonservativen PiS-Partei gegeben. Ganze 6% mehr als noch bei der letzten Wahl. Die Partei konnte offenbar mit dem Ausbau des Sozialstaats in den vergangenen Jahren und nationalkonservativen Tönen punkten. Das bedeutet auch, die PiS kann alleine regieren, weswegen Kritiker weitere Einschränkungen des Rechtsstaates befürchten. Olaf Bock berichtet.
Die Auszählung der Stimmen dauerte bis zum Abend, doch das Ergebnis stand schon vorher fest. Ein klarer Sieg für die regierende PiS-Partei bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 60%. Das ist ein historischer Sieg, denn es gibt in ganz Europa nur in Polen und in Ungarn Einparteienregierungen. Ihre Wählerstimmen sicherte sich die PiS mit ihren Kernthemen wie der Erhöhung der sozialen Leistungen, zum Beispiel Kindergeld und mehr Rente. Hinter verschlossenen Türen sprachen heute die Parteiführer mit Jarosław Kaczynski über die Zukunft, auch personell. Geredet wurde vermutlich auch über das schlechte Abschneiden bei der Senatswahl. Denn in der zweiten Kammer des Parlaments wird die Opposition eine knappe Mehrheit haben. Dies könnte Gesetzgebungsverfahren zumindest verlangsamen. Ganz sicher wird es das selbstständige Regieren der PiS-Partei schwieriger machen. Es wird Jarosław Kaczynski bei jedem Schritt bewusst machen, dass er nicht die Mehrheit der Polen auf seiner Seite hat. Für die Opposition Polens bleibt es eine Herausforderung, der nochmals erstarkten Regierung mit eigenen Ansätzen entgegenzutreten.
Pomp and Circumstance, sagen die Briten. Auf Deutsch wird man das wohl mit Glanz und Gloria übersetzen. Viel Gold, viele Juwelen und ganz viel Tradition, die noch aus der Zeit stammen, in der Großbritannien eine wahre Weltmacht war, ein Empire, zu dem Länder in aller Welt gehörten und die zu diesem sichtbaren Reichtum beigetragen haben. Jetzt erlebt Großbritannien mit dem Brexit eine seiner schwersten politischen Krisen, die das Vereinigte Königreich zu zerreißen droht. Und mittendrin sie, die Königin, heute bei der traditionellen Queen's Speech zur Parlamentseröffnung. Dabei verlas sie das Regierungsprogramm, das er, Premier Johnson, geschrieben hatte. Er stand im Publikum, als die Queen seine Worte vortrug. Dabei ist sein eigenes Schicksal ungewiss, da er im Unterhaus keine Mehrheit mehr hat, steuert das Land auf Neuwahlen zu. Juli Kurz.
Noch schnell die Einfahrt in Westminster, für die Pferde einstreuen und dann ist alles bereit fürs ganz große Zeremoniell. Die Krone mit ihren 2.868 Diamanten wird aus Sicherheitsgründen in einem separaten Wagen angeliefert. Dann schreitet die Königin ins House of Lords, begleitet von Sohn Prinz Charles, um die Thronrede abzuhalten. Aber die Krone trägt sie dieses Mal nicht. Häufig genug hat die Queen in der Vergangenheit die schweren Klunker getragen. Es ist ihre 65. Thronrede. Hier 1958 war Elisabeth gerade mal 32 Jahre alt. Einmischen, was sie sagt, was im Regierungsprogramm steht, darf die Queen nicht. Sie ist zu Neutralität verpflichtet. Auch wenn mancher ihr Outfit bei der letzten Thronrede als Liebesbekenntnis zur EU wertete. Heute also liest sie das Regierungsprogramm von Premierminister Johnson vor. Die Priorität meiner Regierung ist, dass das Vereinigte Königreich am 31.10. die EU verlässt. Und man fragt sich unweigerlich, was die Monarchin währenddessen so denkt. Der Premier, der sie illegalerweise angewiesen hat, das Parlament in Zwangspause zu schicken, verpflichtet die Queen jetzt auch noch dazu, ein Regierungsprogramm vorzutragen, was keinerlei Chancen hat, durchs Parlament zu gehen, weil Johnson da keine Mehrheit hat. Wir werden nie wissen, was die Queen wirklich über Boris Johnson denkt, weil sie das einfach nie sagen wird. Nie und nimmer wird die Queen irgendwelche Informationen über die wöchentlichen Treffen mit dem Premierminister veröffentlichen, selbst wenn das die andere Seite tun sollte. Und so werden wir nie erfahren, wie die Beziehung zu den jeweiligen Premierministern wirklich war. Bleibt nur, den Gesichtsausdruck der Monarchin zu interpretieren. Und der sah, nun ja, not amused aus. Aber es kann auch einfach am Wetter gelegen haben.
3,7 Milliarden Menschen müssen von weniger als $2 pro Tag leben. Besonders betroffen von Armut sind Menschen wie hier in Indien, wo 2/3 der Bevölkerung als arm gelten. Vor allem Kinder und Jugendliche trifft Armut hart, denn sie haben kaum eine Perspektive, kaum eine Chance auf Bildung oder sozialen Aufstieg. Armut, ein globales Problem, zu dem die drei Wissenschaftler Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Cremer seit Jahren forschen und mit ihren Fallstudien erstaunliche neue Ansätze für Wege aus der Armut entwickeln. Dafür werden sie jetzt mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Christian Stichler berichtet.
Wie lässt sich die Situation von Menschen in Armut am effizientesten verbessern? Zum Beispiel die Situation von Schulkindern wie hier in Indien. Für Antworten auf solche Fragen sind die drei Wissenschaftler mit dem weltweit wichtigsten Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden. Ihr experimenteller Ansatz hat die Forschung innerhalb der Entwicklungsökonomie umgewälzt. Ihre Ergebnisse haben eine konkrete Auswirkung auf die Politik und verbessern weiter die Möglichkeiten, die weltweite Armut zu bekämpfen. In der Vortragsreihe TED Talk machte die Französin Duflo den Ansatz konkret. Wenn man erreichen will, dass Kinder länger zur Schule gehen und nur $100 zur Verfügung hat, wofür soll man das Geld ausgeben? Mehr Lehrer, bessere Bücher? Das Ergebnis, Aufklärung über die Vorteile von Bildung, liefert das beste Ergebnis. Und in Gebieten, die von Wurmbefall betroffen sind, ist eine Wurmkur das effizienteste Mittel. Es geht um Armutsbekämpfung, die auf einer überprüfbaren wissenschaftlichen Grundlage beruht. Am Nachmittag spontane Pressekonferenz für Duflo und ihren Lebenspartner Banerjee in den USA. Es macht Hoffnung für die Zukunft, dass wir noch etwas besser wissen, welche Maßnahmen und welche Dinge den Armen wirklich helfen. Und hoffentlich bringt es die Botschaft einer Politik, die auf konkreten Nachweisen und gründlichen Überlegungen beruht, in noch mehr Ecken dieser Welt. Die Forschung habe schon jetzt das Leben von Millionen von Menschen auf der Welt verbessert, so die Jury in ihrer Begründung.
Wer gehört wo dazu? Das sei die vielleicht wichtigste Frage im Europa unserer Zeit, sagt ein Jurymitglied des Deutschen Buchpreises. Und er hat sich damit in seinem Buch Herkunft auseinandergesetzt. Sascha Stanicic kam als Geflüchteter nach Deutschland, begann ein neues Leben und ergründet in seiner Arbeit, was eine zunehmend vielfältige Gesellschaft für Deutschland bedeutet. Herkunft wurde nun als bester deutschsprachiger Roman ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung wurde Stanicic dann politisch. Alex Jakubowski.
Sascha Stanicic. So freut sich jemand, der von vielen zum Favoriten erklärt wurde. Sascha Stanicic, 1978 im ehemaligen Jugoslawien geboren, im heutigen Bosnien. Doch die Freude über seinen Preis ist getrübt durch die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke, der in den Jugoslawienkriegen in den 90ern Partei ergriff für Serbien und den wegen Kriegsverbrechen angeklagten Präsidenten Milosevic. Stanicic empört sich.
Ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat.
Seine eigene Biografie ist das Thema des nun ausgezeichneten Buches. In Herkunft erzählt er von seinem Weg aus Bosnien nach Deutschland. Als 14-jähriger Junge, der mit seiner Familie vor dem Krieg flieht und in Heidelberg eine neue Heimat findet. Eine Tankstelle ist der Treffpunkt mit Freunden und Herkunft spielt hier keine Rolle.
Wir durften dort alles sein. Wir durften auch in diesen Geschichten, die wir dort erzählt haben, alles sein. Und es gab so gut wie keine Konflikte.
Stanicic trifft offenbar einen Nerv. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. Müsste er heute fliehen, so sagt er, würde er an einem Stacheldrahtzaun irgendwo in Ungarn enden.
Das ist etwas, was viele Menschen umtreibt und was in Europa, glaube ich, das Thema der Stunde ist. Wer gehört wo dazu? Wer kommt woher?
Der Preis jetzt ist für Stanicic Bestätigung und Ansporn.
Solche Auszeichnungen, auch ganz egal, wie subjektiv sie fallen, die geben einem das Gefühl, dass es irgendwas Leuten gibt und dass es nicht nur für mich wichtig ist.
Der Preis dürfte sein Buch noch gefragter machen und seine Leser vielleicht dazu bringen, sich mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen.
Der goldene Herbst zeigt sich vielerorts wie hier in Uttenweiler in Baden-Württemberg von seiner schönsten Seite. Vor allem im Osten gibt es morgen Sonne satt. Hier die Vorhersage.
Vor allem an der Donau und in Ostbayern breitet sich in der Nacht Nebel aus. Im Norden einzelne Schauer, später im Westen einzelne Schauer oder Gewitter. Am Tag ist es in der Osthälfte oft sonnig, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Ansonsten werden die Wolken dichter, vor allem im Westen und Südwesten, später Schauer und örtlich Gewitter. Am Tag 15 Grad in der Eifel, 26 Grad an der Saale. In der Nacht zum Mittwoch wehte zwischen 13 und 5 Grad.
Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einer Folge des Tatort. Und Linda Zerwakis meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.